SWR aktuell Kontext.
Man sieht es überall. Wir stehen an der Bushaltestelle, sitzen im Café oder sogar am Esstisch. Fast immer ist hier ein Smartphone im Spiel. Was früher vor allem Jugendlichen zugeschrieben wurde, betrifft längst alle Generationen. Erwachsene verbringen heute mehr Zeit denn je am Handy. Zum Arbeiten, zum Organisieren, zum Entspannen und manchmal auch einfach nur aus Langeweile oder Gewohnheit. Wir merken, oft ist es zu viel. Darum schauen wir heute genauer hin. Warum sind wir Erwachsene so oft am Handy? Und wie kommen wir da wieder raus? Warum sehen wir uns manchmal wieder in eine reine analoge Welt zurück? Und war damals wirklich alles besser? In diesem Kontext möchte ich, Sophie Klein, mit Ihnen genauer hinschauen. Ein möglicher Weg aus der digitalen Abhängigkeit raus heißt Digital Detox. Bewusste Pausen von digitalen Geräten nehmen, feste Offline-Zeiten, Benachrichtigungen reduzieren. Kleine Schritte, die eine große Wirkung haben. SWR-Aktuell-Moderator Bernhard Seiler hat mit der Karlsruher Psychologin Sandra Weldin gesprochen.
Was bedeutet denn das für Sie konkret, bewusster Umgang?
Alle automatischen Dinge, die wir doch mit den ganzen digitalen Medien machen, jeden Tag einfach mal hinterfragen. Und deswegen ist so ein Digital Detox durchaus was, was dann ein guter Ansatz sein kann.
Warum und wann ist es denn sinnvoll, aus Sicht der Psychologin, das Handy mal zum Beispiel länger als eine halbe Stunde wegzulegen?
Da möchte ich mich einmal so auf meinen zweiten großen Bereich, mit dem ich mich beschäftige, mit Stress beziehen. Und da hat man auch mal versucht, Stress ganz objektiv zu messen, wenn das und das vorliegt, das äußere Ereignis. Und so könnte man ja auch beim Handy sagen, ja, wenn es 2 Stunden, 2,5 sind, dann ist es zu viel. Aber das funktioniert so einfach nicht. Inzwischen weiß man aus der Forschung, ganz wichtig ist das subjektive Gefühl. Hat man den Gedanken immer mal wieder, oh, jetzt war es doch ein bisschen viel oder eigentlich hätte ich noch oder irgendwie tut mir das doch nicht gut und darauf zu hören und nicht nochmal zum Handy zu greifen quasi.
Und wenn man jetzt wirklich mal eine neue Erfahrung machen will, so mehr Leben abseits des Smartphones entdecken, wie lange muss man denn da aus Ihrer Sicht durchhalten?
Da gibt es so ganz unterschiedliche Ansätze. Manche machen wirklich nur eine Anwendung für ein paar Stunden weglegen. Andere sagen, ja, doch mal 3 Wochen ohne Handy. Also da ist super viel Bandbreite. Und ich glaube, man muss sich ja von dem Standpunkt wegbewegen, wo man sich aktuell befindet. Das heißt, wenn ich jetzt 7 Stunden am Tag mit Medien verbringen sollte, wenn ich dann 2 reduziere, ist das ein großer Schritt. Wenn ich schon deutlich weniger verbringe, dann ist eine App mal weniger benutzen schon was deutet. Also da so kleine individuelle Ziele setzen und auch hier nicht so ganz strikte Sachen machen. Aber irgendwas, was spürbar mal anders ist als sonst. Das darf, glaube ich, sein.
Detox, das bedeutet ja Entgiftung. Was passiert denn in dieser Hinsicht beim Digital Detox und wie schnell passiert das?
Je radikaler, desto schneller passiert was, desto spürbarer ist es. Es bedeutet, wir sind selbst gesteuerter. Das ist ja dieses Design von den ganzen Social Media, die sind ja dafür da. Man kann es gar nicht mehr weglegen. Man nennt das Endless Scrolling. Man wird dauernd belohnt dafür, wenn man reingeht. Man sieht dauernd Benachrichtigungen, selbst wenn man sie stumm geschaltet hat, sie sind ja da. Und das wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich habe jetzt Lust auf das und das und nicht, oh, ich habe was verpasst möglicherweise. Das ist genau der Unterschied zwischen beiden.
Wie erleben Sie das denn als Psychologin? Kann man sagen, wer einmal erfolgreich digital gefastet hat, der macht das dann auch tendenziell immer wieder?
Also da ist ein Bewusstsein dafür da. Also deswegen ist das, dieses Fasten, das ist jetzt kein nachhaltiges Verhalten, aber es ist so ein Impuls und was so das Allergrundlegendste, finde ich, auch für mentale Gesundheit allgemein ist, ist dieses sich selbst hinterfragen zu können. Dieses Moment, wie geht's mir eigentlich gerade damit? Was tut mir denn jetzt in dem Moment eigentlich gut? Und eben dieses ganz automatische einmal auch sein zu lassen und zu hinterfragen an der Stelle.
Und wie macht man da den Anfang? Also wenn ich Sie richtig verstehe, das Erste ist, sich vielleicht beim Instagram-Scrollen zumindest mal bewusst zu werden, das ist eigentlich nicht vernünftig, was ich da gerade tue.
Ja, und dann scrollt man trotzdem weiter.
Ganz genau.
Passiert so häufig, genau. Ja, und dann gibt es den allgemeinen Tipp. Ja, es gibt doch diese Bildschirmbeschränkungszeit, kann man in den meisten Handys inzwischen einstellen. Und dann schreien alle auf, ja, und dann klicke ich sie aber trotzdem wieder weg. Trotzdem, es ist genau dieses, ich werde mal unterbrochen und bin nicht ganz automatisch drin. Das ist wie beim Buch, da ist ja auch ganz natürlicherweise dieses Kapitelende. Und dann überlegt man, ah, jetzt noch ein Kapitel, habe ich so viel Zeit oder nicht? Und es ist bei den digitalen Medien nicht. Man kann scrollen und scrollen und scrollen und es hört niemals auf. Und sich da einmal wirklich aktiv zu unterbrechen oder wieder aktiv einschalten zu müssen, kann genau der Impuls sein, möchte ich jetzt wirklich noch mehr oder ist es für heute auch schon jetzt eine halbe Stunde gewesen oder nicht?
Sandra Weldin, Psychologin in Karlsruhe. Digital Detox heißt also nicht, das Smartphone wegzuwerfen, sondern bewusste Momente zu schaffen, in denen wir selbst wieder entscheiden, wie viel Aufmerksamkeit wir unseren Geräten geben. Studien zeigen, Menschen blicken im Schnitt 50 bis 85 Mal am Tag aufs Smartphone. Clara Hahn wollte dem ein Ende setzen und hat ihr Smartphone für ein Jahr in die Tonne gekloppt. Warum sie sich zu diesem Schritt entschieden hat und wie so ein Alltag ohne Smartphone aussieht, darüber hat mein Kollege Bernhard Seiler mit ihr gesprochen.
Also ihre Tochter hat sie dazu gebracht, das Smartphone wegzulegen. Was ist da genau passiert? Was war das für eine Situation?
Also ich hatte meine Tochter abends ins Bett gebracht und zu der Zeit war ich alleinerziehend und lag neben ihr im Bett und habe, während sie nicht eingeschlafen ist, Instagram gescrollt und dachte, wenn ich mich zur Seite drehe, dann sieht sie es schon nicht und wird es auch nicht merken. Aber es war halt einfach dunkel im Zimmer und das Licht hat sie auch angestrahlt. Und dann hat sie so ins Dunkle rein gesagt, Mama, du starrst immer aufs Handy. Und das hat mich so dermaßen geschockt. Es war so richtig so ein Schlag in die Magengrube, dass mir klar war, so kann das nicht weitergehen.
Haben Sie dann direkt das Smartphone ausgemacht und nie wieder an oder musste dieser Entschluss dann doch erst noch ein bisschen reifen?
Tatsächlich noch an dem Abend ist dann der Entschluss gefallen. Ich bin, als sie eingeschlafen ist, ins Wohnzimmer gegangen und habe das dann durchgeplant, habe mir angeguckt, wie sieht denn so ein Leben ohne Smartphone aus? Und dann hat es, glaube ich, noch eine Woche gebraucht, bis ich dann auch ein Tastentelefon hatte, alle informiert habe, dadurch, dass ich auch Geschäftsführerin bin, auch beruflich die Dinge so umgestellt habe, dass es dann auch wirklich möglich war.
Inwiefern hat sich denn Ihr Alltag dadurch vor allem verändert?
Also die ersten, ich würde sagen, tatsächlich 2 Monate waren so eine Art, naja, ich möchte schon sagen Entzug. Es war eine sehr starke Umgewöhnung, also dieser Phantom-Moment, wenn man in die Hosentasche greifen will, wenn man an der Ecke steht und wartet auf jemand. Also das hatte ich öfters oder auch, wenn mir irgendwas unangenehm war. Also eigentlich immer in den Momenten, wenn eigentlich Gefühle hochkommen, dann schnell das Smartphone in die Hand nehmen zu wollen. Immer wenn das nicht ging, war es erstmal unangenehm und das war so eine Umgewöhnung. Und auch in dieser Umgewöhnung habe ich gemerkt, eigentlich diese Leerstellen, die das Smartphone eben hinterlassen hatte. So nach 2 Monaten, muss ich sagen, war ich dann darauf eingestellt und dann war es nicht mehr schwer und habe es dann auch wirklich genossen.
Gab es denn auch mal eine Situation, wo Sie irgendwas gar nicht hingekriegt haben, weil Sie kein Smartphone hatten?
Ich würde sagen, alles braucht eine andere Art der Vorbereitung. Diese spontane, ich bin jetzt auf dem Weg wohin und gucke nochmal nach und sag halt kurz auf WhatsApp ab, das geht nicht. Sondern man muss schon so mit einer Vorbereitung alles machen und dann würde ich sagen, geht alles. Also na klar, man ist nicht nur auf sich gestellt, man muss vielleicht mal jemanden ansprechen und nach dem Weg fragen, aber sonst klappt wirklich alles.
Lassen Sie uns jetzt mal drauf schauen, was man an Lebensqualität gewinnt, wenn man kein Smartphone hat. Was würden Sie sagen, ist da der wesentliche Aspekt aus Ihrer Sicht?
Diese Zwischenräume sind ja so gefüllt eigentlich mit Leben. Also wo ich früher auf dem Spielplatz saß und dann nach der Arbeit doch noch irgendwie effizient sein wollte, weil genau das ja das Smartphone uns verspricht, dass wir in jedem Moment effizient sein können. Wenn das wegfällt, bemerke ich einfach wieder die Welt, die um mich ist. Ich bemerke, wie der Himmel aussieht. Also so all das, was so unter Achtsamkeit läuft. Ne? Aber nicht, dass man sich aufzwängt, sondern dass es eben ganz von alleine wieder passiert.
So Clara Hahn, die ein Jahr auf ihr Smartphone verzichtet hat. Ohne unser Smartphone nehmen wir viel mehr wahr. Geräusche, Gerüche, kleine Details im Alltag. Das löst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach einer analogen Welt aus. Bücher statt E-Books zu lesen, handgeschriebene Briefe statt E-Mails, Schallplatten statt Streamingdienste. Ist das ein Lifestyle-Phänomen oder wirklich eine gesellschaftliche Veränderung? Was erhoffen wir uns von einem analogen Leben? Und welche Rolle spielen dabei Emotionen und Nostalgie? SWR-Aktuell-Moderator Bernhard Seiler hat mit Gunther Hirschfelder, einem Professor für vergleichende Kulturwissenschaft, gesprochen.
Herr Professor Hirschfelder, junge Menschen, die die Welt gar nicht anders kennen als digital, kaufen sich Schallplatten und fotografieren mit einer Kamera mit Film drin. Was fasziniert die daran?
Ein riesiger Trend, inwieweit dieser Trend alltagswirksam ist oder nicht nur ein Modetrend auf Social Media und im Internet, das müsste man sich nochmal genau anschauen. Aber es gibt diesen Trend tatsächlich. Ja, was fasziniert die Leute daran? Ich kriege beim Hinhören schon Sehnsucht nach der guten alten analogen Zeit. Wir leben einfach zu digital. Das Digitale hat unseren Alltag und uns selbst, unsere Persönlichkeit, oft auch unsere Gefühle weitgehend im Griff. Wir bleiben ja analoge Wesen. Wir brauchen ein teilanaloges Leben und je mehr wir digitalisiert werden, desto mehr versuchen wir, ja, solche Emotionsanker auszuwerfen und eben auch was Analoges zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass dieses Analoge auch, ja, wir sagen in der Kulturwissenschaft, sozialkapitalbildend ist. Das heißt, wenn ich mit einer analogen Retro-Kamera hier in einer Uni daherkomme oder ich mache eine Party und ich habe einen analogen Plattenspieler, das finden alle toll. Ein neues Handy, das nützt da schon lange nichts mehr, aber ein analoger Plattenspieler, das ist wirklich cool, da kriege ich Aufmerksamkeit und das ist die Währung unserer Zeit.
Wenn wir auf diese Sehnsucht nach dem Analogen, nach dem, wie es früher war, schauen, man neigt ja dazu, die Vergangenheit auch zu verklären. Also war es wirklich in der analogen Welt so, dass wir dann mehr echte Freunde statt Followern hatten und dass unser Alltag wirklich weniger hektisch war und mir mehr Zeit für sinnvolle Dinge geblieben ist, weil ich nicht ständig am Handy rumhing?
Ob sinnvoll oder nicht, das kann man mal dahingestellt sein lassen. Früher war nicht alles besser, früher war alles anders. Wir sind eben auch in den letzten 40 Jahren wesentlich wohlhabender geworden. Wir sind langlebiger geworden, wir sind bewusster geworden, wir sind gesünder geworden. Ich denke, man sollte nicht eine vergangene Zeitstufe und heute in irgendein Hierarchieverhältnis bringen. Aber wir haben heute eben eine Zeit, die viele nicht mehr aushalten. Und da sehen wir uns nach einer Vergangenheit zurück, die es so nie gegeben hat. Aber wenn wir heute in diese Zeit 1985 zurückgebeamt würden, da würden wir vielleicht auch nicht klarkommen. Wir haben eben in einer Zeit gelebt, in der wir oft orientierungslos gab, in der es andere Einsamkeiten gab. Wenn man da zum Studium irgendwo hingezogen ist, da war man ganz weg, hatte kaum Kontakt mit den Eltern oder mit Freunden. Man musste sich eben im Analogen in einer Gaststätte treffen und man hat viel diskutiert. Aber ob das besser war oder nicht, das weiß ich nicht.
Sie haben gerade gesprochen von der Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die so eigentlich nie gegeben hat. Inwiefern gibt es denn da nun einen Unterschied zwischen einer jungen Generation, die diese Vergangenheit tatsächlich nicht erlebt hat, und den Älteren, die sie, so wie sie sich jetzt die ausmalen, ja dann auch nicht erlebt haben?
Naja, die Älteren sehen sich nach einer Jugend, die sie vielleicht gerne gehabt hätten. Sie lösen aus ihren Erinnerungen Bruchstücke heraus, wo man sich vielleicht gerne erinnert oder weniger gern erinnert. Aber der Mensch hat ja die Fähigkeit, sich vor allem ans Positive zu erinnern. Und die Jungen, die haben einen ganz anderen Mechanismus. Das liegt einfach daran, dass wir heute in einer Zeit noch größere Zukunftsangst leben als damals. Damals hatten wir Angst vor Atomkrieg, vor saurem Regen, vor Umweltzerstörung, vor Drittem Weltkrieg. Heute haben wir direkt Angst vor Weltuntergang und vor einem Global Warming, was wir offensichtlich schwer in den Griff kriegen. Und dieser Blick in die Zukunft, je düsterer er wird, desto mehr sehne ich mich eben nach einer solchen fiktiven Vergangenheit. Eigentlich spiegelt diese Sehnsucht nach dem Analogen der Vergangenheit heute auch unsere Zukunftsängste wider.
Gunter Hirschfelder, Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Uni in Regensburg. Früher war also nicht alles besser, es war einfach alles anders. Aber was bedeutet das heute für uns? Wie wollen wir unsere digitale Zukunft gestalten? Ist Digital Detox der Schlüssel für unseren Alltag? Bernhard Seiler hat mit Zukunftsforscher Matthias Hawks gesprochen.
Herr Hawks, Digital Detox und Smartphone-Fasten. Was steckt aus Sicht des Zukunftsforschers hinter diesem Trend und wird sich das noch verstärken?
Ja, das ist natürlich ein natürlicher Reflex gegen diese absolute Überwältigung, die wir erfahren haben durch die digitale Welt und die uns ja jetzt noch mehr verunsichert. Wenn wir jetzt an KI denken, das ist ja die nächste Stufe und dann wissen wir gar nicht mehr, was Wirklichkeit ist und wer was sagt und wer eine Person ist. Ich glaube allerdings nicht, das muss man dazu sagen, dass wir eigentlich weiterkommen mit dieser Idee der Digital Detox, nicht? Das ist ja so ein bisschen wie mit den Diäten. Und die Diäten, das wissen wir ja aus dem realen Leben, die funktionieren meistens nicht wirklich.
Was könnte denn funktionieren statt Digital Detox? Oder wie müsste man Digital Detox machen, dass es funktioniert?
Ja, man müsste eben nicht Digital Detox machen, sondern digitale Emanzipation. Das heißt, man müsste einen letztendlich geistigen, mentalen, seelischen Prozess bei den Menschen einleiten. Der ist ja eigentlich auch im Gange. Ja? Also wenn sie hinschauen zu sich selbst, zu anderen Menschen. Wir sind ja dauernd dabei, uns auch anzupassen in unsere Umwelten. Ich kann das einfach mal ganz praktisch an meinem Beispiel machen. Ich bin First User aus den 80er Jahren. Ich war einer der Ersten, die einen Computer gekauft hat und habe dann immer weiter mit Schrecken gesehen, wohin sich das alles entwickelte. Dass es dann eigentlich übernommen worden ist, mehr oder minder von Monopolisten in Amerika, die dann die Algorithmen so gedreht haben, dass man eigentlich gar nicht mehr loskommt von dem Zeug. Und dann fängt man an, Experimente zu machen und lernt dabei so Stück für Stück, was man eben ausklammert. Aber auch eben, was, wie Sie richtig sagen, Spaß macht, weil das ist das, was uns total anzieht, nicht? Also es hat ja auch keinen Sinn, bei Nahrungsmitteln etwas zu verbieten, die werden dann unter dem Tisch gehandelt.
Sie haben jetzt eine Menge Aspekte angesprochen, unter anderem haben Sie von der Überwältigung gesprochen, die da auf uns hereinbricht sozusagen, und auch, dass die Geräte natürlich dafür designt sind, dass es Spaß macht, sie zu nutzen. Ist es damit digitaler Emanzipation allein dann getan oder müsste man eigentlich auch an den Geräten was ändern? Ich sag mal ganz platt, ein möglichst unattraktives Smartphone entwickeln, was man wirklich nur in die Hand nimmt, wenn man es unbedingt braucht.
Ja, es ist ein bisschen so wie Fleischersatz, ne? Also es schmeckt da nicht richtig, weil das, was ja richtig getriggert wird bei uns, ist natürlich diese Neugier nach Welt und diese Vergleichung permanent mit anderen Menschen. Eigentlich das Soziale ist ja ganz stark. Also wenn wir über Social Media reden, das ist ja ein Suchtgift in vielerlei Hinsicht. Und die Monopolisten werden nicht von alleine weichen. Ne? Also das geht dann nur, wenn die Leute rausgehen aus dem System und sich einfach nicht mehr fangen lassen. Und das ist aber auch schon in Gange. Also die sozialen Plattformen leeren sich ja teilweise schon. Facebook hat praktisch kaum noch viele aktive Mitglieder. Das finden sie natürlich nicht so leicht heraus, weil die Daten dafür haben ja die großen Firmen. Ja? Aber es ist eben, im Alltag können wir ja beobachten, dass immer mehr Menschen auch tatsächlich aktiv ihr Verhalten verändern, an dem Moment, wo sie merken, dass das ihre Sozialität zerstört.
So Zukunftsforscher Matthias Horks. Es geht also darum, bewusst zu entscheiden, wann wir online sind, welche Inhalte wir konsumieren und wann wir offline gehen. Wer digitale Emanzipation lebt, kann Technologie als Werkzeug nutzen, ohne seine Freiheit und Achtsamkeit zu verlieren. Es liegt an uns selbst, uns eine Zukunft zu erschaffen, in der Technologie uns dient, statt zu beherrschen. Und das war SWR Aktuell Kontext mit mir, Sophie Klein.